Es ist Donnerstag, der 25. September 2025. Sie hören Kontrafunk aktuell mit Benjamin Golme. Zu Beginn unserer Sendung möchten wir Sie auf die neue Ausgabe der Jungen Freiheit hinweisen. Der Rauswurf der Journalistin Julia Ruß beim Norddeutschen Rundfunk schlägt Wellen. Die politische Linke will diktieren, wer vor Mikrofone und Kameras tritt, um den freien Diskurs im Ansatz zu ersticken. Die Junge Freiheit fordert, stoppt den Linksfunk, jetzt die JF-Petition gegen den GEZ-Zwang unterzeichnen. Es ist der Horror, sagt Michael Kürath. Er kämpft für das Andenken seiner ermordeten Tochter und für eine Wende in der Asylpolitik. Im Interview schildert Kürath die bewegende Perspektive eines trauernden Vaters und übt scharfe Kritik an Migrationsapologeten wie Jette Nizat. Das und noch mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit. Junge Freiheit für alle, die es wissen wollen. Und nach dieser Werbung kommen wir nun zu den Themen unserer heutigen Sendung. Am Dienstag hat Donald Trump bei den Vereinten Nationen vom Leder gezogen. Er ließ kein gutes Haar an der europäischen Zuwanderungspolitik, aber für Deutschland hatte er auch ein freundliches Wort übrig.
Germany was being led down a very sick path. They were going green and they were going bankrupt. And the new leadership came in and they went back to where they were with fossil fuel and with nuclear, which is good.
Ich darf übersetzen, die Deutschen waren auf einem sehr kranken Weg, sie wollten grün werden und sind pleite gegangen. Und dann kam die neue Regierung. Die neue Regierung hat das Rad zurückgedreht mit fossilen Energien und Kernkraft. Das sagte Donald Trump, aber stimmt das auch? Hat die Regierung Merz der Energiewende ein Ende gesetzt? Das besprechen wir mit dem Kerntechniker Manfred Haferburg. Außerdem begrüßen wir diesen Mann.
Demokratie entsteht nicht in Brüssel, nicht in Berlin, nicht in irgendwelchen Parteizentralen. Sie entsteht in unseren Familien. Sie entsteht dort, wo wir arbeiten. Sie entsteht in unserem Freundeskreis, in den Vereinen, an den Wahlurnen, in unseren Städten und Gemeinden.
Das sagt der Bürgermeister von Schneeberg im Erzgebirge. Er heißt Ingo Seifert und mit ihm geht es um klamme Kommunen und die wahren Sorgen der Bürger in Sachsen. Mit Frank Wahrlich blicken wir auf den Zustand der Deutschen Koalition und auf den Haushalt 2026. Und mit Florian Machel geht es um bislang unbekannte Pandemieplanspiele der Europäischen Union. Das hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Null Strategie, null Kompetenz. Habeck ist der schlechteste Wirtschaftsminister aller Zeiten. Das sind die Worte von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Und diese Worte sind noch kein Jahr alt. Jetzt hat die Union das Bundeswirtschaftsministerium selber unter sich. CDU-Frau Katharina Reiche könnte die Habeck-Politik umdrehen. Sie könnte der Energiewende ein Ende bereiten. Sie könnte das tun, was Donald Trump den Deutschen am Dienstag lobend untergeschoben hat. Zurück zu fossilen Energien, zurück zur Atomkraft. Was macht Katharina Reiche? Was macht die Große Koalition? Das fragen wir Manfred Haferburg. Der Kerntechniker arbeitet als Berater für nukleare Sicherheit und hat die meisten Kernkraftwerke der Welt bereits inspiziert. Herr Haferburg, herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Golm. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf.
Fangen wir mal bei Ihrem Spezialthema und bei Donald Trump an. Der Präsident sagte, Deutschland würde zurückkehren zu nuklearer Energie. Was ist da dran?
Da ist er wahrscheinlich falsch informiert worden von seinen Beratern. Also mir ist das unbekannt, dass Deutschland zurückkehrt zur Kernenergie. Das ist ja im Koalitionsvertrag gar nicht erwähnt mehr.
Friedrich Merz hat den Atomausstieg als schweren strategischen Fehler bezeichnet. Weltweit werden ja neue Kernkraftwerke geplant oder sogar gebaut. Warum nicht in Deutschland?
Ja, weil Friedrich Merz wahrscheinlich das genauso gemeint hat wie das Sparen und wie so viele Dinge, die er versprochen hat, die Eindämmung der Migration. Und das hat er, nachdem er sozusagen im Regierungssessel saß, alles komplett vergessen und macht genau das Gegenteil. Und das ist mit den Kernkraftwerken auch so.
Die deutsche Energiewende hat ja mehrere Kernbegriffe. Dekarbonisierung und Elektrifizierung zum Beispiel. Die hängen beide miteinander zusammen. Mobilität und Heizen soll mit Strom passieren. Lässt sich prognostizieren, wie sich der deutsche Strombedarf entwickeln wird?
Im Monitoringbericht der Bundesregierung, der neue für die 21. Legislaturperiode, wird der Strombedarf prognostiziert zwischen 600 und 750 Terawattstunden. Und Frau Reiche hat bei der Vorstellung gesagt, dass es sich eher am unteren Ende bewegen wird, also um 600 bis 650 Terawattstunden, weil sie hat angedeutet, dass das durch die Deindustrialisierung kommt. Es ist weniger Industriestrombedarf zu erkennen. Es wurde auch nicht berücksichtigt, der Hochlauf der Elektromobilität, der etwa 50 Terawattstunden verbrauchen würde, wenn er denn käme mit 15 Millionen Elektroautos, und auch der Wasserstofferzeugungsbedarf für grünen Wasserstoff mit 50 Terawattstunden wurde nicht berücksichtigt, weil der Monitoringbericht sagt, das wird beides nicht stattfinden.
Wo liegt denn der aktuelle Strombedarf?
Der lag ein bisschen höher in den letzten Jahren, er ist tatsächlich gesunken, also um 50 Terawattstunden in den letzten Jahren, dadurch, dass Industrie abgewandert ist in Deutschland nach China und nach den USA.
Moment, wir haben jetzt bereits in Deutschland 600 Terawattstunden Strombedarf. Jetzt gibt's eine Planung, wo ja Elektromobilität eine Rolle spielt, Wasserstoff eine Rolle spielt, Wärmepumpen eine Rolle spielt, aber der Strombedarf soll bis 2040, 45 gar nicht steigen?
So ist es, weil die Planung in dem Monitoringbericht sagt, dass Wasserstoff nicht funktionieren wird. Es wird keine Bedarfe geben, weil er nicht bezahlbar ist. Und weil der Monitoringbericht auch sagt, dass die Elektromobilität, so wie sie geplant ist, nicht vorankommen wird.
Das steht in dem Monitoringbericht, den Frau Reiche vor 2 Wochen vorgestellt hat. Wer hat den denn erstellt? Also ist der nicht aus der Feder des Hauses noch von Robert Habeck erstellt worden? Also das Haus ist auf jeden Fall das gleiche. Haben die jetzt ihre Meinung komplett geändert? Erklären Sie mir das.
Also das ist so mit dem Monitoringbericht. Der wurde erstellt von 2 Beratern. Das ist zum einen eine Kölner Universität und zum anderen ein Privater. Und diese beiden Unternehmen haben 31 Leute an diesen Monitoringbericht gesetzt, und der ist nicht von der Habeck-Truppe und er ist auch nicht aus dem Bundeswirtschaftsministerium, wobei man sich berechtigt fragen kann, was machen eigentlich die 2200 Beschäftigten im Bundeswirtschaftsministerium beruflich, wenn so ein Bericht von Beratern erstellt werden muss.
Was sagt denn der Bundesverkehrsminister dazu? Was sagt denn die Bundeswirtschaftsministerin dazu? Und die auch Energieministerin ist, wenn auf einmal in diesem Bericht drinsteht, also E-Mobilität, das wird jetzt nicht so kommen, wie wir das bislang prognostiziert bekommen haben, und Wasserstoff kommt auch nicht.
Die Frau Reiche, die tut mir ein bisschen leid. Die Katharina Reiche hat ja ein Chemiestudium an sehr guten Universitäten in Turku und Clarkson und Potsdam hinter sich, und sie war auch schon in der Wirtschaft tätig, die weiß, was sie sagt. Was sie also derzeit tut, hat in gewisser Weise einen schizophrenen Charakter. Wenn sie sich die Vorstellung, die sie gemacht hat für ihr 10-Punkte-Programm und den Monitoringbericht ansehen, dann beginnt sie mit dem Statement, die neue Regierung von Herrn Merz wird an den Energiewendezielen festhalten. Sprich, bis 2030 80% aus erneuerbaren Strom, bis 2038 Ausstieg aus der Kohle und Klimaneutralität bis 2045. Das hat sie vorangestellt. Und dann hat sie genau das Gegenteil gesagt, was im Bericht steht, nämlich, dass die Dinge nicht so kommen werden, dass die Ziele nicht erreicht werden, insbesondere die Ziele für die Strombedarfe, für den Netzausbau und für Wasserstoff. Diese Ziele sind praktisch nicht erreichbar.
Also wir halten an den Zielen fest, aber die Ziele sind nicht erreichbar. Gut, dann sind die Ziele ja erstmal nur Worthülsen, aber es kommt darauf an, was am Ende bei rumkommt. Also gehen wir jetzt mal auf Wind und Sonne, also die wetterabhängigen Energien. Die tragen immer mehr zum Strommix bei. Der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet über das Jahr 2023, dass das ein Rekordjahr gewesen sei. 52% des Strombedarfs sei so gedeckt worden. Das ist ja schon mal mehr als die Hälfte.
Na, das ist mehr als die Hälfte des Strombedarfs, aber wir wollen ja bis 2045, Herr Golme, den Primärenergiebedarf mit Wind und Sonne und Erneuerbaren decken. Und das würde bedeuten, da Strombedarf nur etwa 25% des Primärenergiebedarfs ist, dass wir derzeit insgesamt von dem Ziel, was wir 45 anstreben, dass wir ungefähr 20% erreicht haben, unter der Voraussetzung, dass wir etwa 600 Milliarden Euro ausgegeben haben. Und es wird eingeschätzt, um die Ziele 2045 zu erreichen, diese 100%, was ich niemals für möglich halte, müssten noch 6 Billionen darüber hinaus ausgegeben werden. Sie müssen sich ja eins bedenken. Wenn heute ein Windrad genehmigt wird, dann zahlen wir 2045 immer noch die Subventionen für dieses Windrad. Windräder bauen heute ist besser als Menschenhandel und Drogenhandel, weil sie mehr Geld dafür kriegen. Und wenn Sie für ein Windrad für Bau und Instandhaltung 10 Millionen Euro ausgeben müssen, das ist so ein modernes 5-MW-Windrad oder 7-MW-Windrad, dann kriegen Sie garantiert staatlich bis 2045, also in 20 Jahren, kriegen Sie 40 Millionen raus. Das ist eine Gewinnspanne, die ist so gut, da braucht man sich nicht wundern, wenn viel Wind gebaut wird. Und wir haben schon zu viel und wir haben auch schon zu viel Sonne. Deswegen gibt es so viel Strommüll, der weggeworfen oder teuer entsorgt werden muss.
Sie haben gerade eine Zahl von 600 Milliarden Euro genannt, die es bereits gekostet hat. Ich vermute, damit meinen Sie die Kugel Eis. Also die Energiewende wird die Deutschen nur eine Kugel Eis kosten. Aber diese 600 Milliarden sind bereits als Subventionen in diese Technologie geflossen und vor allem über die Bürger, über die Stromrechnung bezahlt worden. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, im Wesentlichen über die Stromrechnung. Diese Summe, kein Mensch kennt sie wirklich. Es können 550 sein, es kann aber auch viel mehr sein, weil es sehr intransparent ist, das System. Deswegen können die ja auch nicht aufhören mit der Energiewende. Wenn die Leute rauskriegen, dass sie 25 Jahre lang abgezockt und verarscht worden sind mit der Energiewende, dann gäbe es natürlich einen Wutsturm und die Leute würden unfroh auf diese Politik reagieren. Deswegen wird so lange weitergemacht, bis es ihnen eines schönen Tages um die Ohren fliegt. Und der Tag ist nicht mehr fern.
Jetzt wird ja der deutsche Strom auch ins Ausland geliefert. Für den Export dieser wetterabhängigen Energien wird aber zum Teil auch Geld bezahlt. Also das bedeutet, das Ausland nimmt den Strom ab und bekommt dann noch Geld. Wie will denn die Wirtschaftsministerin dieses Problem angehen?
Ja, die arme Frau Reiche hat ja angedeutet, dass sie die Subventionen für die privaten Solaranlagen kürzen will. Die sind jetzt schon marktfähig und die braucht man eigentlich nicht mehr zu subventionieren. Dahinter steckt das Problem, dass es zu viele von diesen Dachanlagen und Balkonanlagen gibt, die nicht steuerbar und nicht regelbar sind. Wir haben ungefähr 40 Gigawatt von diesen Anlagen installiert in Deutschland und wenn wir mal einen Feiertag haben im Sommer, wo ganz schöner Sonnenschein ist, dann produzieren die schon 3/4 der benötigten Energie und ein bisschen drehende Energie brauchen wir ja auch noch, damit wir das Netz stabil halten können. Und dann kommen wir in das Problem der Hellbrise. Sprich, dass wir zu viel Strom haben und unser Netz läuft über ins Ausland und wir müssen das sehr teuer bezahlen. Und das wollte Frau Reiche eindämmen, aber da wurde sie von allen Seiten beschimpft als Gas-Kati und sie würde die Energiewende abwürgen. Also die ist umzingelt von Energiewendern und die wollen sich natürlich alle ihre Pfründe erhalten.
Wie beurteilen Sie denn diesen riesigen Tanker Deutschland? Kann der überhaupt gewendet werden? Sie haben ja davon gesprochen, dass man da quasi jetzt in so einem Korridor ist und da kommt dann irgendwann eine Art Implosion. Was wird das für eine Implosion sein?
Also ich persönlich glaube, dass es zu spät ist. Wir haben zu viel Kraftwerke zerstört. Wir haben mehr als die Hälfte der deutschen Kraftwerkskapazität in den letzten Jahren zerstört. Das sind die ganzen Kernkraftwerke und das sind auch schon Kohlekraftwerke jede Menge. Denken Sie an das Kraftwerk Moorburg bei Hamburg. Ein funkelnagelneues Kraftwerk in die Luft gesprengt. In 14 Tagen wird irgendwie Gundremmingen die Kühltürme in die Luft gesprengt. Wir sind im Tal der Tränen und merken es derzeit nur an den Preisen. Demnächst geht's an die Versorgungssicherheit, sprich, wir werden südafrikanische Verhältnisse hier kriegen. Der Chef von Amprion hat schon gesagt, es wird vordefinierte Gruppen geben, die stundenweise abgeschaltet werden mit vorheriger Ankündigung. Das heißt, dass der Point of No Return der Energiewende überschritten worden ist. Der Tanker kann nicht mehr wenden, der wird aufs Riff laufen. Das Tal der Tränen wird lang und tief sein.
Diese Warnungen vor Brownouts oder auch Blackouts, also vor echten Problemen in der Energieversorgung, dass der Strom auf einmal nicht mehr da ist oder gedrosselt werden muss, das wurde auch schon im Herbst 2022 angekündigt und es ist nicht passiert. Also ist das nicht vielleicht Panikmacher von Ihnen?
es stimmt nicht ganz, dass es nicht passiert ist. Natürlich werden schon Großverbraucher seit 2-3 Jahren partiell vom Verbrauch heruntergenommen. Aber wenn Sie sich jetzt den Monitoring-Bericht anschauen, da steht ja schon drin, dass Flexibilisierung erfolgen muss, sonst ist die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet. Es sollen ja 71 Gaskraftwerke der 500 MW-Klasse gebaut werden. Die können gar nicht gebaut werden, weil es die Hersteller gar nicht gibt. Es gibt weltweit, soweit ich weiß, 5 Hersteller, Mitsubishi, die Chinesen Dongfeng, es gibt einen italienischen Hersteller, General Electric und Siemens. Und die sollen innerhalb der nächsten 5 bis 6 Jahre 71 Gaskraftwerke in Deutschland bauen. Das ist unmöglich. Die warten ja nicht auf die deutsche Regierung, weil sie leere Auftragsbücher haben, dass sie diese Kraftwerke bauen können. Außerdem wird die keiner bezahlen, da die nicht rentabel betrieben werden können. Und Gas gibt's auch nicht genug. Wir sind auch Nettoimporteur seit einiger Zeit. Wir importieren durchschnittlich 6 Gigawatt Leistung rund um die Uhr in Deutschland, seit wir die Kernkraftwerke abgeschaltet haben. Sprich, 3 französische Kernkraftwerke mindestens laufen für Deutschland.
Wird Katharina Reicher am Ende die schlechteste Wirtschaftsministerin aller Zeiten sein? Oder wird sie die beste sein? Wie wird die Bilanz aussehen? Und jetzt sagen Sie nicht nochmal die arme Katharina Reiche. Es ist ja eine erwachsene, gebildete Frau. Wenn die so viel auf dem Kasten hat, wie Sie gesagt haben, dann muss ihr das ja bewusst gewesen sein, als sie diesen Job als Bundeswirtschaftsministerin angetreten ist.
Schlechter als Habeck kann sie, glaube ich, nicht sein. Das ist völlig unmöglich. Ob sie Erfolg haben wird, das wage ich sehr stark anzuzweifeln, weil wir eben über den toten Punkt hinausgeschossen sind in der Energiewende.
Sagt Manfred Haferburg, Kernkrafttechniker und Sicherheitsberater in Kernkraftwerken. Vielen Dank.
Nicht dafür, Herr Golme.
Die Generaldebatte über den Haushalt ist einer der Höhepunkte im deutschen Parlamentsbetrieb. Die Opposition holt zur Abrechnung aus, die Regierung präsentiert ihre Pläne und ihre Richtungsentscheidungen. Vor einer Woche haben wir über die Generaldebatte im Bundestag bereits berichtet. Heute machen wir das schon wieder. Aber Sie haben kein Déjà-vu, es geht um unterschiedliche Haushalte. Das wird uns Frank Wahrlich aus unserer Politikredaktion jetzt genauer erklären. Hallo Frank.
Hallo Benjamin.
Haushalt 25, 26, 27, wo stehen wir denn jetzt gerade?
Wir stehen beim Haushalt 26, der ist über 620 Milliarden fett. Das ist der größte Haushalt, der je vom Bundestag für die Bundesrepublik verabschiedet wurde. Und den Haushalt 25, also für dieses Jahr, den haben wir letzte Woche behandelt. Und damit ist dieses Jahr haushalterisch in trockenen Tüchern. Jetzt geht es darum, was die Regierung mit dem vielen Geld, mit 620 Milliarden Euro im nächsten Jahr, alles machen will.
Das bedeutet, die Koalition ist jetzt in der Spur und hat die Altlasten abgearbeitet. Kann man ja schon mal als Erfolg für Klingbeil und Merz sehen.
Das kann man als Erfolg sehen, dass die Schulden für dieses Jahr irgendwie eingebucht sind und es geht um die Schulden im nächsten Jahr. Und dann kann man sagen, jeder dritte Euro in diesem Haushalt, der muss an den internationalen Geldhandelsbörsen aufgenommen werden. Das sind Schulden, die irgendwann zurückgezahlt werden muss. Und was man damit machen will, ich habe mir die Debatte angehört und da wurde so oft gesagt, Gerechtigkeit müssen wir herstellen. Wir müssen in die Zukunft investieren. Und es gab Gedanken darüber, dass die Infrastruktur repariert werden muss. Und da kann man sich jedes Mal fragen, was ist denn die letzten Jahre passiert? Warum sind die Straßen so verlottert? Warum ist die Bahn so verlottert? Oder es wurde auch gesagt, wir müssen in den Sozialstaat investieren und müssen den auch reformieren. Aber es wurde nie gesagt, wo reformiert werden soll, wie reformiert werden soll. Und wenn man sich den Haushalt so von ganz oben betrachtet, merkt man, es soll keine Änderungen geben, denn in dem ganzen Haushalt ist von Einsparungen, von Reformen, die sich irgendwie geldwert bemerkbar machen, im Sozialhaushalt zum Beispiel, bei der Rente, bei der Pflegeversicherung, ist nichts zu sehen. Das heißt, dieser Herbst der Reformen wird im nächsten Jahr für niemanden sichtbar sein, außer für diejenigen, die die Schuldenbilanz aufmachen. Und da sagte auch Alice Weidel von der AfD im Bundestag zu Kanzler Merz gerichtet, sie sind der größte Bankrotteur, den dieses Land je an politischer verantwortlicher Stelle gesehen hat.
Du hast gesagt, jeder dritte Euro wird über Schulden finanziert. Also wenn ich jetzt hier meinen eigenen kleinen Haushalt sehe, wenn ich in diesem Fall 2000 Euro verdiene, leihe ich mir noch 1000 Euro dazu, damit ich überhaupt meine Kosten decken kann. So funktioniert das im Bundeshaushalt.
So funktioniert das im Bundeshaushalt, aber man sagt, wir investieren ja in die Zukunft und in der Zukunft soll die Wirtschaft wachsen, sollen die Menschen mehr verdienen, sollen mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, soll in der Sozialpolitik reformiert werden und dann kommt das alles ganz schon wieder rein. Also du kannst dich, wenn du die Bundespolitik wirst, durchaus verschulden und hast dazu noch bessere Laune. So weit mit den Scherzen, jetzt müssen wir eigentlich ernst werden.
Einen Scherz hatte ich noch. Also Karl Lagerfeld soll ja gesagt haben, du musst das Geld zum Fenster rausschmeißen, damit es zur Tür wieder reinkommt. Ist also Lars Klingbeil der neue Karl Lagerfeld? Also wie stellt sich Lars Klingbeil das vor? Hat er das auch seriös unterfüttert?
Nein, das kann man gar nicht seriös unterfüttern. Das sind alles Hoffnungswerte. Lars Klingbeil hat als Finanzminister und SPD-Chef so ein paar Sachen gesagt. Wir müssen, damit wir für dieses Land wieder arbeiten, patriotischer werden. Da dachte ich schon, holla, patriotischer. Aber er sagte, wir müssen einen europäischen Patriotismus entwickeln. Wir müssen für Europa stehen. Da hat man schon die Idee, dieses Land als Bundesrepublik Deutschland, als Deutschland soll aufgegeben werden. Und das war ja auch Kritik von der AfD, die dann sagte, das, was sie mit diesen Schulden machen, mit diesen Versprechen, mit diesen wunderbaren Rechnungen, von denen auch sie wissen, dass die nicht aufgehen werden, machen sie das absichtlich, um dieses Land abzuwickeln. Das sagte die AfD. Die Grünen springen da im Grunde bei und sagen, wir müssen ja das Weltklima retten. Da müssen wir investieren. Und das war auch zu hören von Sozialdemokraten. Wir müssen führende Macht wieder in Europa werden.
Soll das dann also ein europäischer oder ein ukrainischer Patriotismus sein, wo die Deutschen sagen, wir sind bereit, uns höher zu verschulden, wir sind bereit, mehr zu zahlen, wir sind auch bereit, mehr zu arbeiten, länger zu arbeiten, aus Patriotismus für die EU und für die Ukraine?
Ich glaube, das wissen die selbst nicht. Das war ein sehr windiger Haushalt. Es ist sehr viel mit Worthülsen gearbeitet worden. Und auch die Reformen, die immer angekündigt werden, das ist so, als wenn man ein Buch schreibt und macht ein paar Kapitelüberschriften. Aber was unter diesen Überschriften steht, das ist ein blankes Blatt. Kanzler Merz sagte ja auch, wir überlegen uns noch, wie das alles weitergeht, wie reformiert wird. Aber dass reformiert wird, das ist schon klar. Dazu machen wir eine Regierungsklausur und dann sprechen wir nur darüber, wie die Sozialsysteme, wie die Rentensysteme reformiert wird, wie bei der Wirtschaft Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, dass die mehr Arbeitsplätze schaffen. Und interessant war, der Fraktionsvorsitzende der Union, Jens Spahn, der sagte, die Stimmung in diesem Land, die ist noch viel zu gut, und die wirkliche wirtschaftliche Lage, die ist noch viel schlechter. Die Stimmung bildet das gar nicht ab. Das sind so Zwischentöne, wo man merkt, diese Nummer, die kann nicht gut ausgehen.
Aber Moment, Friedrich Merz rennt seit Februar durch die Republik und verspricht, dass die Lage immer besser wird und dass die Stimmung auch gerade seinetwegen immer besser wird. Und jetzt sagt Jens Spahn, nein, die Stimmung ist noch viel zu gut. Widersprechen die beiden sich da nicht?
Ja, die widersprechen sich da ein bisschen. Der eine redet natürlich um seine Kanzlerschaft und sagt, es wird besser werden. Ihr müsst mir nur noch zuhören und müsst mir vertrauen und müsst mich an der Macht lassen und auch diese Koalition an der Macht lassen. Und dass ich so viele Wahlversprechen brechen musste, sagt er auch. Das liegt eben daran, dass es keine 100% Union im Bundestag gibt, sondern wir sind ja in einer Koalition und da ist das alles ganz, ganz anders. Und die Opposition, das war in diesem Fall die AfD, es reichte festzustellen, wie dieser Haushalt völlig außer Rand und Band ist und dass die Bürger, das war auch ein Zitat, ausgenommen werden wie eine Weihnachtsgans. Es geht nicht um Gerechtigkeit, obwohl das immer behauptet wird, sondern es geht darum, zukünftige Haushaltslöcher irgendwie zu stopfen, damit nicht noch mehr Schulden aufgenommen werden müssen.
Die deutsche Bundesregierung hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Rekordsteuereinnahmen. Jetzt haben sie eine Rekordneuverschuldung. Und dann kommt die SPD und sagt, wir brauchen höhere Steuern. Ist das so richtig?
Das ist so richtig. Aber es soll ja nicht jeden treffen, sondern nur die Reichen. Und die Reichen, das ist so ein Popanz. Die kann man noch ein bisschen ausnehmen. Und die Reichen, wenn die merken, es wird wirklich eng, sind das die Ersten, die weggehen können. Aber man merkt insgesamt, dass sie sehr dünnhäutig geworden sind. Und in einer Koalitionssitzung soll ja auch gesagt worden sein von Kanzler Merz, man dürfe die SPD und besonders den Finanzminister nicht zu sehr kritisieren, denn er sei so sensibel, so dünnhäutig. Das entspricht etwa dem Bild einer Küchenbrigade, die sagt, wir stimmen darüber ab, dass wir keine warmen Speisen mehr anbieten, weil es ist zu heiß in der Küche und wir servieren nur noch Salate und vegetarische kalte Gerichte.
Naja, das ist ja möglicherweise auch die Reaktion aus den vergangenen Monaten. Die Union hatte der SPD ja ihre Verfassungsrichterin Brosius Gersdorf dann quasi weggenommen und die SPD hat schon klare Warnungen in Richtung der Union geschickt.
Ja, das ist richtig. Die Richter, die sollen heute um 16 Uhr gewählt werden. Es geht um 3 Posten beim Bundesverfassungsgericht. Die waren in geheimer Wahl abgestimmt. Und vielleicht war das auch der Grund, dass die Union nicht so sehr die Grünen kritisierte. Die Grünen wurden auch sehr sanft behandelt, denn man braucht die Stimmen, vor allem der Grünen und auch Stimmen von der linken Fraktion, um überhaupt diese 3 Richterposten besetzen zu können. Da braucht man eine 2/3-Mehrheit und die gibt es ohne die AfD eben nur mit Zustimmung der Linken. Das mag auch ein bisschen der Sache geschuldet sein, dass man wenig zur Sozialpolitik sagte, wie man diesen massenhaften Betrug und diese mafiöse Abzocke im Bereich des Sozialen eindämmen möchte. Also der Herbst der Reformen, der mal angekündigt war, darüber spricht niemand mehr, aber man richtet Stuhlkreise und Sprechstunden ein und beraten, was dieser Haushalt 2026 überhaupt leisten soll und was er leisten kann. Und der Bürger, der mittlerweile zu über 60% Misstrauen in die Fähigkeiten dieser Regierung hat, nun muss noch ein Stückchen abwarten. Und man merkte auch bei der Debatte, dass der blaue Elefant, nämlich die AfD, dass die dieses Mal nicht beschimpft wurde, nicht vehement angegriffen wurde wie sonst, sondern man versuchte so zu tun, als ob es diesen blauen Elefanten gar nicht gäbe. Und da ist eine Szene bezeichnend, als Alice Weidel ans Rednerpult trat, stand Kanzler Friedrich Merz auf und ging aus dem Plenarsaal hinaus. Das erinnert so ein bisschen an so kleine Kinder, die sich Ohren und Augen zuhalten. Und Alice Weidel war diejenige, die sagte, sie sind ein Bankrotteur, sie nehmen die Menschen wie eine Weihnachtsgans aus, das wird nicht gut gehen. Und der bürgerliche Widerstand gegen eine solche Koalition, der wächst.
Dieses Spannungsverhältnis von AfD und Union sieht man auch an einer aktuellen INSA-Umfrage der Bild-Zeitung. Da wurde einerseits gefragt, wie beliebt sind die deutschen Politiker? Friedrich Merz liegt da auf Platz 18 von 20, wohingegen Alice Weidel von der verfemten AfD immerhin auf Platz 10 liegt. Noch dramatischer war die Sonntagsfrage, denn da landete die AfD bei 26,5% und die Union bei 25%. Zum ersten Mal in dieser Form von INSA-Umfragen die AfD doch recht deutlich an der Spitze. Woran liegt's?
Es liegt an der Politik dieser Regierung, dass die aus Ankündigungen und Verschuldung besteht. Es liegt auch an der Migration. Kanzler Merz sagt mit einem einzigen Satz, wir haben in der Migrationspolitik die Wende eingeleitet. Es kommen weniger Asylbewerber oder weniger Migranten zu uns. Da sagte er genau zu dem Zeitpunkt, wo die nächste Maschine von Pakistan nach Deutschland unterwegs war, um weitere Afghanen einzufliegen, und zwar einzufliegen in die Sozialsysteme. Und tausende Afghanen warten noch, die eine Regierungszusage haben, um weiter in das Land zu kommen. Diese Migrationspolitik gefährdet die Bürger. Und das merken die. Und das ist der Grund einmal für das Misstrauen und einmal für die Umfrageergebnisse der AfD.
Die deutsche Bundesregierung um Kanzler Merz und Finanzminister Klingbeil hat den Haushalt 2026 in die Generaldebatte gebracht. Heute werden dann die drei Bundesverfassungsrichter gewählt. Frank Wahrlich, herzlichen Dank.
Gerne, Benjamin, gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag und wir gehen jetzt gemeinsam 6 Jahre zurück. Am 4. September 2019 verkündete das deutsche Unternehmen BioNTech, dass die Bill und Melinda Gates Foundation mit mindestens 55 Millionen Dollar einsteigen wird. 3 Tage später reist die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Wuhan. Im Oktober finden in Wuhan die Militärfestspiele statt. Ebenfalls im Oktober kommen in New York unterschiedliche Akteure zusammen, um beim Event 201 ein Planspiel durchzuführen. Ein Pandemie-Planspiel. 2 Monate später beginnt die Pandemie mit der Bestätigung einer neuen Art der Lungenentzündung in Wuhan. Das wussten Sie vielleicht schon. Unser Kollege Florian Machel hat jetzt neue Informationen über neue Planspiele. Florian, hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Woher kommen diese neuen Informationen? Wann, wie, wo wurden diese Planspiele durchgeführt?
Also momentan geht es Schlag auf Schlag. Ich habe das Gefühl, dass jede Woche über ein neues Planspiel berichtet wird. Im Zentrum steht der freiheitliche Abgeordnete Gerald Hauser, der sehr genau nachfragt und der auch mehrere Bücher zum Thema während der Corona-Pandemie veröffentlicht hat. Der sitzt jetzt im EU-Parlament und ist lästig. Und er macht etwas, was offensichtlich viele andere nicht gemacht haben. Er liest sich offizielle Papiere durch. Und Hauser hat sich zum Ziel gesetzt, nachzusehen, was hier wirklich publiziert wurde. Und er hat gefunden einen Bericht des Direktors des ECDC vom Jahr 2020 über das Jahr 2019. Also da drinnen steht, was die Europäische Behörde für Prävention und Kontrolle von Krankheiten getan hat 2019. Und in diesem Bericht gibt es die Seite 22, das kann sich jeder aus dem Internet herunterladen. Und da drinnen werden völlig beiläufig eine Reihe von Planspielen erwähnt, die 2019 unter der Schirmherrschaft der EU stattgefunden haben.
Das heißt, es gab 2019 nicht nur das bekannte Event 201 in den Vereinigten Staaten, sondern auch mehrere Planspiele auf europäischer Ebene.
Das ist die Wahrheit. Und sehr spannend ist hier natürlich auch die Rolle der EU, weil die EU bisher geleugnet hat, Planspiele gemacht zu haben, beziehungsweise an Planspielen beteiligt gewesen zu sein. Man weiß auch aus der Arbeit von Gerald Hauser, dass eines dieser Planspiele den Namen Blue Orchid getragen hat. Darüber schreiben freie Medien eigentlich jetzt seit einigen Wochen. Aber es geht um ein ganz anderes, brisantes Planspiel, das etwas genauer beschrieben wird auf dieser Seite 22.
Was war denn der Unterschied zu dem Event 201 oder was waren die Gemeinsamkeiten? Wie war die Ausgestaltung?
Ja, das Interessante ist, wer eingeladen wurde zu diesen Planspielen. Und der Event 201 war ja mehr für die Entscheider, für Politiker, für Pharma-Manager und dergleichen. Und es ist eigentlich erschütternd und erschreckend, was die EU da geübt hat, 2 Monate bevor dieses Virus in Wuhan entdeckt wurde. Und zwar wurde mit einbezogen der Zivilschutz, das ist ja noch verständlich, aber es war dabei Vertreter der Polizei und es waren Vertreter der Justiz dabei. Und das ist eigentlich wirklich besorgniserregend, weil was um alles in der Welt hat denn bitte die Justiz bei einer solchen Übung zu tun, so knapp vor dem angeblichen Corona-Ausbruch?
Da gibt es jetzt natürlich mehrere Deutungen. Eine Deutung wäre, wie es ja in Australien auch gemacht wurde, dass man dann tatsächlich Lager aufbaut, Quarantänelager, wo man die eigene Bevölkerung dann wegsperrt. Die andere Deutung wäre, von einer Pandemie sind insbesondere auch die Justizbehörden betroffen, weil ja im engeren Umfeld der Knastlandschaft auch Pandemiemaßnahmen durchgeführt werden müssen.
Ja, das könnte man natürlich freundlich so sagen. Andere sagen, vielleicht hat man schon geplant, wie man die Bevölkerung aburteilt und wegsperrt, wie man sie einsperrt. Und das sieht man ja bis heute auch. Die Entscheidungen der Justiz sind ja nicht unbedingt immer verfassungskonform. Also abweichende Richter wurden abgeurteilt und bis heute werden Ärzte weggesperrt. Also hier wäre schon sehr, sehr interessant, was im Detail geübt und gespielt wurde bei diesem Planspiel.
Beim Event 201 ging es tatsächlich um ein Coronavirus, das ja dann kurze Zeit später eben auch ausgebrochen sein soll. Wie war es denn bei den Planspielen, von denen du jetzt Kenntnis bekommen hast? Was genau wurde da trainiert?
Ja, also die Zielsetzung dieses Planspiels, wir wissen noch keinen Namen, darum ist es schwierig, es genau zu benennen. Es fand in Griechenland statt, es waren 27 von 28 Mitgliedstaaten beteiligt. Die Zielsetzung war zu üben, was passiert, wenn jemand ein Virus freisetzt, das künstlich hergestellt wurde, also das aus dem Labor stammt, unter der Prämisse, dass das auch Bioterrorismus sein könnte.
Das ist das Szenario, was mittlerweile für die Wuhan-Geschichte als wahrscheinlichstes Szenario angenommen wird.
Absolut. Also auch das ist sehr interessant, welche Hellseher und Wahrsager bei der EU offensichtlich arbeiten, weil 2 Monate bevor ein Virus offensichtlich aus einem Labor entkommen ist, genau das zu üben, das ist schon ein sehr interessanter Zufall.
Jetzt haben wir mit Ursula von der Leyen unterschiedliche Problematiken. Da geht es darum, dass sie die Verträge mit BioNTech Pfizer nicht veröffentlichen wollte, da extreme Schwärzungen vorgekommen sind. Dann ging es um SMS, die nicht freigegeben wurden. Was ist denn dein Eindruck? Wie verhält sich die Europäische Union jetzt in Sachen dieser Planspiele? Ist sie da transparent?
Also ich habe gestern telefoniert mit dem Abgeordnetenhaus und ihm genau dieselbe Frage gestellt. Er sitzt ja vor Ort, er weiß da mehr darüber und er sagt, es wird nur gemauert. Also die Ursula von der Leyen wurde mittlerweile gerichtlich auch darauf hingewiesen, sie hat ihre Kommunikation zu veröffentlichen, auch diese ominösen SMS-Nachrichten. Sie macht es einfach nicht, sie ignoriert hier die Anweisung eines Richters. Stattdessen gibt es Gegenangriffe gegen die Konservativen im EU-Parlament, die werden beschimpft, die werden Feinde von unserer Demokratie, wie wir ja wissen, aber man versucht wirklich absolut alles, was Misstrauen erweckt, völlig unter dem Teppich zu halten.
Eigentlich könnte die Europäische Union ja auch stolz sein. Also sie hat sich versucht vorzubereiten auf ein Ereignis, von dem sie nicht wusste, dass es passieren wird. Dann ist es eingetreten. Das heißt, eigentlich hat sie ja alles richtig gemacht.
Ja, man kann das natürlich so sehen. Ich glaube, wir werden noch ganz viele Details sehen, wo jemand etwas zufällig richtig gemacht hat. Bei meinen Recherchen bin ich nämlich auf viele weitere Planspiele gekommen. Begonnen hat das Ganze möglicherweise in Großbritannien. Die hatten nämlich Hellseher, die schon 2016 wussten, was kommt. Und schon 2016 waren übrigens auch die Manager von 6 großen Gefängnissen dort beteiligt an diesen Planspielen. Und was auch sehr interessant ist, das hat überhaupt noch niemand ausgegraben. In Deutschland gab es interessanterweise im Februar 2019 ein Planspiel, das ebenso völlig punktgenau war. Und da wurden auch Senior-Führungskräfte der öffentlichen Gesundheit aus dem humanitären Bereich, aus der Sicherheitspolitik eingeladen, um eben durchzuspielen, was wäre denn, wenn ein künstliches Virus freigelassen wird.
Also aus Sicht der Veranstalter solcher Events würde man jetzt sagen, Herr Machel, der verbreitet Verschwörungstheorien oder der hört zumindest das Gras wachsen. Denn es ist ja so, dass Hollywood seit Jahrzehnten bereits Streifen dreht, wo ein Virus eben freigelassen wird. Es gibt eine internationale Bedrohungslage, ganz im Allgemeinen, hin und wieder auch im Speziellen. Und wir haben bereits geahnt, dass es ein Coronavirus sein wird. Deswegen trainieren wir genau das seit Jahren. Deswegen haben die Planspiele so durchgeführt und dann wurde unsere Annahme bestätigt. Das heißt, wir haben wirklich alles richtig gemacht. Und dass die Pandemie dann so gekommen ist, das bestätigt uns bloß. Das würden die doch sagen.
Das Interessante ist, das sagen sie nicht nur, das haben sie sogar schriftlich festgehalten, weil wer dieses Papier liest von der ECDC, der findet darin sogar große Grafiken, wo der Ablauf des Ganzen schon beschrieben ist. Und das erste ist eine Preparedness, die hier hergestellt werden soll, und zwar eine Erwartungshaltung. An oberster Stelle steht, jeder soll eine Erwartungshaltung haben, dass eine Pandemie kommen wird. Und dann hat man geübt und beschrieben, wie man darauf reagiert. Und das ist schon sehr seltsam, dass man hier so eine positive Erwartungshaltung braucht, weil der normale Mensch würde sich denken, hoffentlich passiert nichts und die Chance ist auch sehr, sehr, sehr gering auf eine gefährliche Pandemie.
Werden jetzt weiter Planspiele durchgeführt und wissen wir was über das Szenario?
Also jetzt gegenwärtig weiß ich nichts über Planspiele, wäre natürlich auch interessant, weil wir immer wieder hören, die nächste Pandemie steht bevor, das kann bald passieren. Ich muss aber sagen, mein Fachgebiet ist jetzt momentan, und was ist denn jetzt wirklich alles vor 2019 passiert? Und hier ist schon eine sehr auffällige Häufung von Planspielen, wo man wirklich sagt, es kann niemand mehr überrascht gewesen sein. Es war wirklich jeder Politiker, jeder Entscheidungsträger im Vorjahr oder in den Jahren davor in irgendeinem Planspiel hier involviert. Und so konnte man diese Corona-Zeit auch so inszenieren, wie es passiert ist.
Ich habe versucht mitzuzählen, also ich bin jetzt auf 5 von dir genannte Planspiele gestoßen. Sind damit jetzt alle aufgedeckt?
Nein, also ich habe bereits eine Liste angelegt von Planspielen, die im Jahr 2020 beginnen. Man muss hier natürlich auch fair sein. Man muss internationalen Organisationen zugestehen, dass sie sich auf so einen Event vorbereiten. Auffällig ist allerdings, dass immer dieselben Viren hier im Mittelpunkt stehen. Das kann man natürlich sagen, dass Wissenschaftler, die mit dem Thema betraut sind, den wahrscheinlichsten Virus heraussuchen, der sich hier ausbreiten kann. Aber es fällt auf jeden Fall auf, es verdichtet sich diese Übungen. Zwischen 2007 und 2016 finde ich momentan keine internationalen Planspiele zu dem Thema. Und dann auf einmal Schlag auf Schlag 2016 die großen Planspiele in Großbritannien. In 2018 das eigentlich auch schon bekannte Clade X vom Johns Hopkins Center for Health Security in Amerika. Und Johns Hopkins war ja sehr im Zentrum der Corona-Pandemie. Und dann haben wir bereits das von mir erwähnte Planspiel in München, das noch kein Mensch kennt, im Februar. Dann haben wir Blue Orchid im Februar auf EU-Ebene. Und dann haben wir das griechische Planspiel, über das wir heute gesprochen haben. Und ziemlich zeitgleich mit dem griechischen Planspiel war auch Event 201 in New York.
Im Februar 2019 wurden auf EU-Ebene mehrere Planspiele durchgeführt. Ein Monat später wurden nationale Pandemiepläne koordiniert. Ein Jahr später war die EU dann im Lockdown. Darüber sprachen wir mit unserem Kollegen Florian Machel. Vielen Dank.
Danke sehr.
Deutschland hatte Rekordsteuereinnahmen. Deutschland nimmt Rekordschulden auf und doch fehlt das Geld an allen Ecken und Enden. Den Eindruck machen jedenfalls die Kommunen. Wir erleben die größte kommunale Finanzkrise im Nachkriegsdeutschland, meint zum Beispiel der Oberbürgermeister von Leipzig. Wir schalten jetzt ins Erzgebirge nach Schneeberg. Bürgermeister der knapp 14.000 Schneeberger ist Ingo Seifert. Vor 10 Jahren wurde er zum ersten Mal gewählt und bei seiner Wiederwahl hat er 85% der Stimmen bekommen. Das liegt vielleicht auch daran, dass Seifert sich mit der hohen Politik anlegt. Mal schreibt er dem sächsischen Ministerpräsidenten, mal protestiert er gegen Robert Habeck. Herr Seifert, herzlich willkommen.
Glück auf aus dem Erzgebirge, aus Schneeberg. Hallo.
Ich habe gleich 3 Meldungen für Sie aus den vergangenen Jahren. Die stammen alle vom Städte- und Gemeindebund. 2023, kommunale Haushalte geraten in Schieflage. 2024, Kommunen fordern Rettungspaket. 2025, Finanzlage der Kommunen immer dramatischer. Können Sie bestätigen, dass die Lage sich seit Jahren verschlechtert?
Ja, das kann ich selbstverständlich bestätigen. Während das, ich sage vielleicht im Jahr 2023 und 2024 noch ein bisschen weit weg klang, weil man die Haushalte doch noch in irgendeiner Art und Weise gesetzmäßig einreichen konnte, merken wir, dass dieses Jahr das erste Mal sehr drastisch, dass uns das eben nicht mehr gelingt. Insofern waren das Vorzeichen für eine Situation, die jetzt also tatsächlich eintritt und die jetzt auch für uns gerade hier in Schneeberg spürbar wird.
Die Kommunen beklagen ja, dass sie immer mehr Aufgaben übertragen bekommen, beispielsweise kommunale Wärmeplanung. Welche Beispiele würden Sie nennen für neue kommunale Aufgaben?
Also eine ganz aktuelle und die uns auch sehr beschäftigt hier in Schneeberg ist, dass wir uns jetzt um ambulante medizinische Versorgung kümmern. Bis 2020 waren wir noch in der glücklichen Lage und hatten ein Bergarbeiterkrankenhaus, wo wir kleiner Gesellschafter waren. Und 2020 ist das in Insolvenz gegangen. Und wir haben damals eine sehr schwerwiegende Entscheidung im Stadtrat getroffen und haben gesagt, wir wollen uns jetzt bemühen, dass wir die sämtlichen Liegenschaften und Grundstücken, die zu dem Krankenhaus gehört haben, dass wir die rückübertragen bekommen als Kommune, dass wir uns selber als Nachfolge für ein Krankenhaus um ambulante medizinische Versorgung kümmern. Das ist uns über das Insolvenzverfahren auch gelungen, einen richtigen Krafttag. Also wir haben für über 3 Millionen sämtliche Liegenschaften und Grundstücke zurückerwerben können und haben mittlerweile dort, ich sag mal, sehr gut Fuß gefasst mit unserem Gesundheitszentrum. Wir haben dort als Ankermieter die Poliklinik Chemnitz GmbH Gott sei Dank gewinnen können. Die ist dort drin geblieben.
Das klingt ja fast so, als wenn ganz Sachsen sagt, bist du krank, fährst du nach Schneeberg.
Ja, das ist eigentlich unser Ziel, weniger ganz Sachsen, aber ich sag mal, wir halten es nicht nur für Schneeberg vor, sondern für die Region. Aber das hat uns natürlich neben den eigentlichen Erwerbskosten für Grundstück unheimlich viel finanzielle Kraft gekostet, weil wir mittlerweile knapp 2,5 Millionen nochmal reingesteckt haben, damit wir dann eben die Praxen auch so herrichten konnten, dass also niedergelassene Ärzte tatsächlich Interesse hatten, ihre Praxen hier nach Schneeberg zu verlegen. Das ist uns gelungen. Wir würden gern weitermachen, aber momentan ist unser Geld leider alle. Und das macht das Problem eigentlich deutlich. Ambulante medizinische Versorgung ist nicht Aufgabe der Kommune. Gesetzlich dürften wir Träger von so einer Einrichtung sein, aber da rät uns jeder davon ab, weil uns das Fachpersonal einfach dazu fehlt. Und weil es eben auch eine weitere defizitäre Aufgabe wäre, zumindest am Anfang, denn so ein MVZ, das wissen wir jetzt aus der Erfahrung heraus, das trägt sich finanziell ganz einfach nicht.
Okay, dann ist das aber eine Aufgabe, bei der Sie sich selber entschieden haben, dass Sie die übernehmen wollen. Es heißt aber doch immer vom Städte- und Gemeindetag, das Problem ist der Bund, der gibt uns immer mehr Aufgaben.
Na gut, die kommunale Wärmeplanung ist so eine Aufgabe, die wir übertragen bekommen. Die ist jetzt Gott sei Dank aber ja durchfinanziert. Die ist, ich denke, auch notwendig. Die brauchen wir auch. Aber es gibt andere Aufgaben, die wir auch vielleicht weniger übertragen bekommen, sondern ich sehe eher so, dass wir als Kommunen mittlerweile Aufgaben freiwillig ja noch übernehmen, um uns einfach attraktiv zu halten und lebenswert zu erhalten. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel das Thema öffentliche Sicherheit. Also die Polizei hat sich ja in den letzten Jahren sukzessive, sagen wir mal, aus der Fläche zurückgezogen. Mach's mal ein Beispiel fest. Wir hatten in der Werkstatt Schneeberg immer einen funktionierenden Polizeiposten. Da waren knapp 11, 12 Beamte waren dort beschäftigt. Die haben abgesichert einen Schichtbetrieb von Montag bis Freitag in einem frühen Spätdienst und waren von Freitag und Samstag sogar mit einem Nachtdienst da. Und über die ganzen Strukturmaßnahmen, Einsparmaßnahmen hat man diesen Polizeistandort, ist es mittlerweile ja so weit runtergefahren, dass ich da noch einen Bürgerpolizisten habe, der punktuell in Schneeberg da ist. Das will ich ja gar nicht verhehlen, das ist in der Tat so. Aber für das subjektive Sicherheitsgefühl ist das natürlich nicht zwingend zuträglich, sodass wir uns entschieden haben mit den Großvermietern, Wohnungsbaugesellschaft, Wohnungsgenossenschaft und Stadt, dass wir mittlerweile einen privaten Sicherheitsdienst beschäftigt haben, der dort Streife läuft und ich sag mal, für Sicherheit und Ordnung sorgt, weil die Polizei halt einen langen Anfahrtsweg jetzt aus Aue hat.
Nennen Sie mich naiv, aber ich sage jetzt mal, im 14.000 Einwohnerstädtchen Schneeberg im Erzgebirge, da gibt's gar nicht so viel Kriminalität.
Es geht nicht immer zwingend darum, ob es jetzt tatsächlich die Kriminalität geht. Es geht vorrangig um das subjektive Sicherheitsgefühl. Also da sind so, sagen wir, Sicherheitslücken und Defizite entstanden, die wir jetzt versuchen, mit unseren wenigen Mitteln, die wir haben, in irgendeiner Art und Weise abzusichern.
Von einigen Landräten, unter anderem aus Bayern, hört man immer mal wieder, wir müssen Migranten aufnehmen, wir müssen Flüchtlinge aufnehmen. Wir haben da auch gar keine andere Wahl und dementsprechend müssen wir jetzt genau hier bauen, ob die Bürger das jetzt wollen oder nicht. Ist es bei Ihnen in der Kommune auch ein Thema?
Hat Schneeberg ein bisschen eine Sonderrolle. Und zwar haben wir ja schon seit Beginn der Flüchtlingskrise 2014-15 mit einer der größten Erstaufnahmeeinrichtungen, die ist der Freistaat Sachsen-Vohel. Aufgrund der dort untergebrachten Flüchtlinge bekommen wir nicht noch zusätzlich zugewiesen zur dauerhaften Unterbringung, weil die sind ja am Stadtwald trotzdem präsent und im Vergleich zu anderen hätten wir eine höhere Belastung damit. Deswegen spielen wir da eine Sonderrolle und die Aufgabe habe ich nicht.
Wir haben jetzt über die Aufgaben gesprochen und über die Ausgabenseite. Lassen Sie uns mal auf die Einnahmeseite blicken. Also insbesondere die Autostädte wie Wolfsburg, Ingolstadt oder Stuttgart haben Probleme auf der Einnahmeseite. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Wir hatten vor kurzem eine Überprüfung durch den Rechnungshof. Und der hat uns bescheinigt, dass die Leistungsfähigkeit der Werkstatt Schneeberg nur 60% beträgt von vergleichbaren Kommunen. Das liegt ganz einfach daran, wir haben zwar ein Gewerbegebiet, das zum Großteil ausgelastet ist, aber das ist viel mit mittelständischen Betrieben halt untersetzt. Und uns fehlt ein bisschen die Anbindung und, ich sag mal, die geografische Lage, dass wir dort noch attraktiver sein könnten. Und ich mache regelmäßig eine Runde auch durch unsere Gewerbebetriebe, um einfach dort abzuklopfen und zu fragen, wie sieht die Situation aus. Und da wird mir natürlich signalisiert, dass man also sehr verhalten in die Zukunft blickt. Der Tenor von den meisten Betrieben war, dass der Produktionsstandort Deutschland einfach zu teuer geworden ist.
Bei der Rekordverschuldung von bis zu 500 Milliarden, die jetzt eben gerade von der Bundesregierung auf den Weg gebracht wurden, sollen ja auch die Kommunen beteiligt werden. Erwarten Sie da Entlastung?
Das sind ja immens viele Schulden, die der Bund hier aufnimmt. Ich nenne es immer gern beim Namen Sondervermögen, ist ein irreführender Begriff. Natürlich hoffen wir jetzt, ein Stück weit, dass wir von dem Kuchen etwas abbekommen, was momentan der Freistaat Sachsen dort vorhat. Die ersten Entwürfe von diesem Gesetz, was dort umgesetzt werden soll, also im Sachsen vom Gesetz, die sind natürlich aus unserer Sicht, aus kommunaler Ebene, das ist auch jetzt sehr kompliziert. Also es gibt da andere Bundesländer, die machen das sehr pragmatisch, die 50% als Pauschale an die Kommunen durchreichen wollen und das dann dort nach den Einwohnerschüsseln entsprechend auf die Kommunen verteilen. Sachsen macht dann kompliziert, zieht da was ab. Dann gibt es so zwei strategische Arme noch. Letztendlich soll zur freien Verfügung für die Kommunen 36% wohl übrig bleiben.
Sie haben bei Ihrer letzten Wahl 85% der Stimmen geholt. Also wir gehen mal davon aus, dass die Schneeberger ihre Sorgen, ihren Ärger auch bei Ihnen abladen. Können Sie uns erklären, warum sowohl in der Bundespolitik als auch in der Landespolitik, beispielsweise im Nachbarland Sachsen-Anhalt, die Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien so groß ist und man in Sachsen-Anhalt sogar damit rechnen kann, dass bis zu 40% im kommenden Jahr bei der Landtagswahl die AfD wählen werden?
Was wir immer wieder reflektieren in der kommunalen Ebene, man fühlt sich einfach nicht mal gehört. Man hat Probleme und Ängste und Sorgen, die der Bürgermeister noch entgegennimmt, die er, ich sag mal, auch versucht zu verarbeiten, die er versucht zu moderieren, die er dann mit Landtagsabgeordneten diskutiert etc. in der Hoffnung, dass sich dort entsprechende Dinge verändern. Und diese Veränderungswille kommt nicht. Gerade auch jetzt vor dem Hintergrund, wo ich sage, es geht ja beim Bund angefangen, setzt sich über die Bundesländer fort. Alle haben defizitäre Haushalte. Und das werde ich sicherlich überbrücken mit Kreditaufnahmen, mit einer Verschuldung, aber auf was die Leute warten, sind einfach ganz klare Maßnahmen, ganz klare Bevölkerung. Wir werden gewisse Dinge, die können wir, das spüren wir jetzt, die können wir uns einfach so in dem Umfang nicht mehr leisten. Mit diesen Dingen müssen wir einfach aufhören. Wir müssen perspektivisch sagen, das können wir uns nicht mehr leisten, das funktioniert nicht mehr.
Wo würden Sie als Mann an der Basis ansetzen? Wo würden Sie sagen, das kürzen wir weg?
Ich rede nicht immer von Wegkürzen. Wir müssen ganz sicherlich über den Sozialausgabenbereich reden. Wir müssen ganz dringend auch über Unterstützung von Flüchtlingen reden, wo Gelder ausgegeben werden, die ja die Einnahmen bei Weitem überschreiten. Und diese nahezu ungebremste Zuwanderung, die man ja mitbekommt, wir merken es in der Erstaufnahmeeinrichtung auch, aus unserer Sicht oder aus Sicht der Bevölkerung sind das immer Lippenbekenntnisse. Wir werden die Grenzen schließen, wir verstärken die Grenzkontrollen. Aber an der eigentlichen Entwicklung merkt man keinerlei Veränderung.
Die Einnahmen durch die Gewerbesteuer brechen weg. Ausgaben sind da oder steigen. Viele Kommunen warnen vor Überforderung. Wir sprachen mit dem Bürgermeister von Schneeberg in Sachsen. Vielen Dank, Ingo Seifert.
Hört auf, vielen Dank.
Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Ich bin Benjamin Golme, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Aber nicht ohne einen letzten Hinweis. In Zeiten der Bildungsmisere sollten sich Eltern bewusst mit Fragen der Schulwahl und den aktuellen Schwachstellen unserer Bildungssysteme beschäftigen. Genau darum geht es in unserer Sendung Lehrerzimmer. Klaus Rüdiger spricht mit dem Wiener Bildungsexperten und Publizisten Dr. Andreas Seicher über konkrete Tipps für Eltern. Das Lehrerzimmer hören Sie heute um 11, 16 und 21 Uhr.